sich das stylische Outfit sofort gönnen und einfach später bezahlen. Das ist der Lifestyle vieler junger Leute unter 30. Klarna und PayPal bewerben diese Art des Konsums sogar ganz offensiv. Das böse Erwachen kommt dann später und umso deutlicher. Dabei gibt es natürlich auch Situationen, in denen es durchaus Sinn macht, in die Miesen zu gehen. Deswegen heute im Fokus Schulden und der Umgang mit Geld. Ihr kennt das sicher auch. In den letzten 2 bis 3 Jahren ist vieles ganz schön teuer geworden. Wir haben den Ukraine-Krieg, der begonnen hat, die Inflation schoss in die Höhe, wir haben eine wirtschaftliche Schieflage bekommen und da sind die Preise für viele Produkte durch die Decke gegangen. Das ist alles nicht einfach gewesen in den letzten Jahren, aber man will sich ja natürlich auch trotzdem mal was gönnen und dann zahlt man auch schon mal einfach auf Raten. Oder ihr habt vielleicht schon Verbindlichkeiten und dann habt ihr aufgrund von Krankheit oder eben wegen der schlechten Wirtschaftslage euren Job verloren und ruckzuck rutscht man dann ins Minus. Deswegen will ich mich heute mit dem Thema Schulden und dem Umgang mit Geld beschäftigen. Es muss ja mal gemacht werden, nützt ja alles nichts. Und erstmal gibt es dann so ein paar Zahlen zu dem Thema. Wo stehen wir Deutschen eigentlich in puncto Verschulden? Was sind die Hauptgründe für Verschuldung? Und welche Altersklasse hat die meisten Schulden? Aber manchmal macht es halt auch Sinn, Schulden zu machen oder es geht vielleicht auch gar nicht anders. Das schaue ich mir dann auch näher an und ich spreche darüber, was man im schlimmsten Fall über das Thema Privatinsolvenz wissen sollte und wie man Schulden dann auch mal los wird, wenn man sie einmal hat. Das ist ja dann der wichtige Punkt. Kurz zu mir, mein Name ist Stefan und wenn du von mir noch nichts gehört hast, dann solltest du unbedingt mal auf sskrecords.de vorbeischauen. Da gibt's nämlich alles, was ich podcastmäßig so mache, gebündelt auf den Punkt. Also alle Podcasts, die ich mache, auch diesen hier und natürlich alle Folgen jederzeit zum Nachhören. Links zu meinen Sendungen auf den Podcast-Portalen, damit du die dort dann abonnieren kannst. Und du findest auf der Seite auch meine Social-Media-Accounts und kannst Kontakt mit mir aufnehmen. Schau da also unbedingt mal rein, www.sskrecords.de. Jetzt also erstmal ein paar Zahlen und Fakten zur Verschuldung. Da blicken wir einfach mal ins vergangene Jahr zurück, 2023. Da hatte jeder Bürger in Deutschland im Schnitt 30.900 Euro Schulden in etwa. Aber, das muss man auch sagen, die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Deutschland, die ist insgesamt gesunken und zwar um 233.000 und zwar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Auswertungen vor rund 20 Jahren. Also die Zahl der Leute, die Schulden haben, ist gesunken, Gott sei Dank. Wenn wir uns mal anschauen, was die Hauptgründe für Verschuldung sind, da gibt es eine Top 5, die ich mal mache. Ich fange mal ganz unten an, auf Platz 5. Das ist, wenn man längerfristig im Niedrigeinkommen unterwegs ist, auf Minijobbasis arbeitet, vielleicht noch aufstocken muss mit Bürgergeld. Wenn das länger anhält, dann ist man ruckzuck dann auch mal gerne in den Schulden drin. Auf Platz 4 so etwas wie die Trennung oder Scheidung. Das wird insbesondere für Männer teuer, die dann noch abdrücken müssen an die Frauen. Aber andersrum genauso, wenn man dann auf einmal vielleicht sogar alleinerziehend ist, vorher nur in Teilzeit war oder zu Hause geblieben ist, dann wird es natürlich finanziell schwierig und man rutscht dann auch ganz schnell in die Miesen. Platz 3, das ist einfach eigenes Versagen, drücke ich es jetzt mal ganz hart aus. Die Experten sprechen da von einer unwirtschaftlichen Haushaltsführung. Also, wenn ich meinen Haushalt so führe, dass ich mehr Ausgaben als Einnahmen habe und vielleicht auch nicht so einen richtigen Überblick darüber und mich vielleicht auch nicht ganz so gut darum kümmere, dann führe ich meinen Haushalt eher unwirtschaftlich und dann rutscht man natürlich auf kurz oder lang auch gerne mal ins Minus hinein. Auf Platz 2 ist dann so etwas wie Erkrankung, Sucht oder auch mal einen Unfall. Wenn man sowas hat und dann vielleicht mal längere Zeit im Krankengeld rutscht, das ist ja dann auch nur ungefähr 2/3 des Nettos, das man vorher verdient hat. Man hatte also deutlich weniger Gehalt als vorher. Suchterkrankungen, die einen vielleicht davon abhalten, so zu arbeiten, wie man es sollte, oder man gibt das ganze Geld für Stoff aus. Unfälle, die dann teuer werden können, da ist natürlich das Potenzial, in die Miesen zu gehen, da. Und da hängt so ein bisschen dann auch der Hauptgrund für Verschuldung zusammen. Trommelwirbel, wir kommen zu Platz 1. Das ist tatsächlich die Arbeitslosigkeit. Wenn man aus diversen Gründen seinen Job verliert und dann eben nicht mehr das entsprechende Einkommen hat, aber vielleicht einen entsprechenden Lebensstil hat oder bereits schon Verbindlichkeiten bestehen, dann rutscht man damit natürlich auch ruckzuck ins Minus rein. Was wir feststellen können, ist, dass es im Moment eine stark steigende Nachfrage nach Ratenkrediten gibt, die Menschen auch für kleine Summen in Anspruch nehmen. Das ist natürlich risikoreich, denn wenn man da keine gute Haushaltsführung hat, dann gerät man hier natürlich schnell in Probleme. Ist immer so eine Sache, es ist natürlich so schön einfach möglich und deswegen nutzen insbesondere jüngere Menschen das Prinzip heute kaufen, später zahlen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Klarna und PayPal bewerben das ja auch offensiv, ist ja wirklich sehr schön bequem. Nur viele vergessen dann so ein bisschen, dass irgendwann die Zahlungen natürlich dann schon fällig werden. Viele vergessen dann auch, dass sie ja noch was zahlen müssen oder sie verlieren einfach den Überblick, oh, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon auf diese Weise mir gekauft? Und dann kommt dann vielleicht einiges an Verbindlichkeiten zusammen und man kann es dann doch nicht stemmen. Oder bis es dann soweit ist, dass ich auf einmal zahlen muss, hat sich meine Lebenssituation verändert und ich habe nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Und dann merke ich, ups, jetzt wo es soweit ist, wird ein bisschen schwierig, das alles zu begleichen. Und da gerät man natürlich dann irgendwo in so einen Abwärtsstrudel. Wenn wir uns mal anschauen, welche Altersklassen in Deutschland die meisten Schulden hatten oder überschuldet waren, dann stellen wir fest, auch jetzt wieder fürs Jahr 2023 gesprochen, dass die meisten Leute im Alter zwischen 30 und 39 Jahren überschuldet waren. Das hat immerhin 13,7% der Leute ausgemacht. Danach folgten die 40- bis 49-Jährigen mit immerhin noch 12,2% und danach die 50- bis 59-Jährigen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der Verschuldeten in allen Altersklassen, mit Ausnahme der unter 30-Jährigen. Da gab es einen leichten Anstieg. Da kann man dann sagen, gut, die unter 30-Jährigen, die sind dann oft markenfixiert und sehen Konsum und Produkte als Statussymbol und hauen dann die Kohle für Sachen raus und dann ist irgendwann die Kohle weg, dass es dann so ein bisschen ins Minus geht. Ja, das ist so der Stand der Dinge in puncto Überschuldung, Gründe und Zahlen dazu. Klingt alles nicht so gut, aber wie ich es ja auch vorhin schon sagte, manchmal macht es Sinn, Schulden zu machen. Und da spreche ich jetzt drüber. Es ist ja die eine Sache, dass man sich vielleicht ein Auto kaufen möchte, welches man braucht, weil man damit zur Arbeit fahren muss oder weil man Kinder hat, die man damit hin und her fahren muss oder weil man sich vielleicht eine Immobilie kauft. Bei den heutigen Immobilienpreisen wird das kaum jemand aus der Portokasse zahlen können. Und es ist aber was anderes, wenn ich mir vielleicht einen Kredit aufnehme, weil ich unbedingt die geilen neuen Sneakers mir kaufen muss. So, jetzt habe ich natürlich auch schon zwei Beispiele genannt. Es gibt Anschaffungen, da macht es sehr wohl Sinn, einen Kredit aufzunehmen und monatlich etwas abzubezahlen, als direkt alles auf einmal zu zahlen. Selbst wenn man das könnte, die Summe zur Verfügung hätte und eine hohe Rechnung mit einem Mal begleichen könnte, dann hat man vielleicht keine Rücklagen mehr für schlechte Zeiten, wenn mal irgendwas Unerwartetes passiert und man dafür Geld braucht. Oder man kann sich es gar nicht erst leisten. Insofern macht das dann durchaus Sinn. Da will ich nochmal auf die Immobilien jetzt genauer zu sprechen kommen. Ich habe es ja schon gesagt, bei den Immobilienpreisen heutzutage, da wird sich das kaum jemand allein durch Eigenkapital leisten können. Da sollte man ja auch immer dann die Faustregel berücksichtigen, dass man 40% Eigenkapital haben sollte und dann den Rest durch einen Kredit abdecken muss. Das ist zumindest dann zu beachten, wenn man dann eben einen Kredit aufnimmt, dass eine gewisse Eigenkapitalquote zumindest da ist, denn sonst wird der Anteil dessen, was man zurückzahlen muss, einfach zu hoch. Dann ist entweder die monatliche Tilgung krass und wird schwierig zu begleichen, hat man kaum was anderes noch zum Leben übrig an Geld. Oder man zahlt super lange zurück, bis ins hohe Alter. Wenn man schon gar nicht mehr arbeitet und dann nur noch eine entsprechend geringere Rente bekommt, sollte man auch passen. Deswegen so diese Faustregel, 40% Eigenkapitalminimum sollten es dann schon sein. Auch sollte man sich eben genau durchrechnen, wie hoch die monatlichen Tilgung sein darf, welche sonstigen Kosten werde ich haben, was ist, wenn ich meinen Job verliere, dass man auch solche negativen Eventualitäten einfach mal mit einplant und mit einrechnet. Denn nicht immer läuft alles immer nur super im Leben, dass man da dann schon mal vermeiden kann, dass man dann direkt in Schwierigkeiten gerät, weil man noch den Kredit an der Backe hat. Und man darf nicht vergessen bei einer Immobilie, man sollte auch Instandhaltungskosten einkalkulieren. Also selbst wenn man einen Neubau hat, da ist es natürlich so, dass in der Regel in den ersten 15 bis 20 Jahren nicht allzu hohe Instandhaltungskosten anfallen, aber entsprechend später, je älter das Gebäude ist oder wird, da wird es dann natürlich irgendwann teuer. Sollte man mit berücksichtigen. Anderes Beispiel ist das Auto, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Also wenn man auf das Auto angewiesen ist und dieses Auto aufgrund des Alters oder weil man vielleicht einen schweren Unfall damit hatte, eine Reparatur da nicht mehr wirklich Sinn macht, dann muss man natürlich dann spontan auch in der Lage sein, sich so ein Auto zu kaufen. Und auch bei den Preisen heutzutage ist das vielleicht schwierig, da macht es dann Sinn, auch auf Raten zu zahlen oder sich einen kleinen Kredit dafür aufzunehmen. Aber auch da sollte man vielleicht ein paar Punkte bedenken, um die Problematiken und Risiken gering zu halten. Also, kauft man ein Auto oder möchte man es leasen? Ist ja auch eine Option, die man hat. Beim Kauf gehört es dir selbst. Du kannst es verkaufen, sobald es abbezahlt ist. Du kannst den Versicherungsschutz frei wählen. Und nachdem es dann abbezahlt ist, dann sind die monatlichen Kosten dann ja auch geringer. Beim Leasing gehört dir der Wagen nicht. Du hast weniger Einflussmöglichkeiten auf den Versicherungsschutz. Es kann auch laut Vertrag zu Einschränkungen in der Nutzung geben. Da sollte man genau drauf gucken, bevor man da so einen Leasingvertrag unterschreibt. Andererseits hat man dafür dann eben finanziell eine größere Planungssicherheit, weil das genau vertraglich festgelegt ist. Man bindet sich dann auch nicht zu lang an einen Wagen, sondern kann dann auch, wenn der Vertrag durch ist, dann wieder auf ein anderes Modell umsteigen. Man hat eben kurze Vertragslaufzeiten in der Regel und der Wertverlust des Wagens. Der muss einen auch nicht unbedingt interessieren, denn der Wagen gehört einem ja in dem Sinne nicht. Also das sind auch alles Überlegungen, die man damit einbringen sollte und da muss man dann gucken, auf welche Weise man sich dann bindet und finanziell, wie man es dann stemmen kann. Man sollte immer im Hinterkopf haben, dass man natürlich auch mal in Notfälle geraten kann. Auch hier macht es vielleicht Sinn, mal in die Miesen zu gehen oder einen Kredit aufzunehmen oder auf Ratenzahlungen angewiesen zu sein. Sei es bei unerwarteten medizinischen Kosten, irgendwas passiert einem und dann braucht man eine teure Behandlung, die von der Kasse so ohne weiteres nicht übernommen wird. Aber es ist gesundheitlich einfach wichtig, dass man das Geld dafür ausgibt. Oder auch im Haushalt dringende Reparaturen. Wenn mir jetzt die Waschmaschine kaputt geht und ich leider so ein Pech habe, dass mir dann auch noch die Spülmaschine kaputt geht und vielleicht dadurch noch die Küche unter Wasser gesetzt ist, dann werde ich halt in kurzer Zeit leider mal ein paar höhere Ausgaben haben von ein paar tausend Euro. Und da macht es dann aber Sinn, dass man das dann auch macht und dort mal entsprechend einen Kredit aufnimmt oder Ratenzahlung vereinbart. Insbesondere dann, wenn man den Kaufpreis gar nicht zahlen kann oder ihn zwar zahlen könnte, aber dann eben kein Geld mehr zum Leben hätte, beziehungsweise dann keine Rücklagen mehr für andere Notfälle hätte. Das ist immer so eine Sache. Wichtig ist dann eben, dass man sich anschaut, die Raten, die Tilgungen, dass man die problemlos zahlen kann und noch genug Geld eben zum Leben übrig hat. Denn wenn das gegeben ist, dann macht es halt durchaus Sinn, dass man auch mal Verbindlichkeiten hat und diese auf mehrere Monate oder Jahre verteilt. Ich möchte noch ein bisschen aufklärerisch tätig werden und ein paar Punkte ansprechen, bei denen Verschuldung keinen Sinn macht. Denn das ist vielleicht so ein Punkt, der eigentlich den Leuten klar sein sollte. Fakt ist aber, dass sich manche Menschen für so etwas verschulden. Deswegen möchte ich es zumindest einmal kurz ansprechen. Und zwar macht es keinen Sinn, sich bei Dingen zu verschulden, die man nicht wirklich benötigt oder die man eigentlich auch ohne Verschuldung bezahlen kann. Zum Beispiel Klamotten, eine Urlaubsreise, das muss nicht sein, dafür extra sich zu verschulden. Luxusgüter wie teure Autos oder generell Statussymbole. Da gilt das gute alte klassische Motto, was ich mir jetzt nicht leisten kann, sollte ich jetzt auch nicht kaufen. Entweder spart man dann dafür, dass man sich es dann später entsprechend leisten kann, also im Sinne von, man kann nur so viel ausgeben, wie man auch zur Verfügung hat. Oder alternativ sollte man mal, jetzt komme ich so ein bisschen hier mit dem moralischen Zeigefinger und so, das macht mir durchaus auch mal Spaß, dass man einfach mal seine Ansprüche senkt und sich so ein bisschen auf das besinnt, was wirklich wichtig ist. Für solche Sachen ernsthaft in die Miesen gehen und die ganzen Probleme mit sich mitziehen, ist schon so ein bisschen fragwürdig und macht einem das Leben schwerer, als es sein müsste. Man sollte auch vielleicht auf so ein paar Punkte achten und gewisse Fehler vermeiden, zum Beispiel Log-Angebote annehmen, die einem zum später Zahlen animieren. Das klingt erstmal dann immer so toll und ist für den Augenblick auch eine super leichte Sache, ganz easy, führt aber dann im Nachgang zu Problemen. Insbesondere sollte man auch ins Kleingedruckte dann gucken. Das heißt, wann muss man wie viel zurückzahlen? Fallen dafür Zinsen an? Wie hoch sind diese Zinsen? Ist das unterm Strich dann wirklich noch ein gutes Angebot? Oder bereichern sich hier andere daran, dass ich unbedingt jetzt meinem Impuls nachgeben will und mir die geilen neuen Sneakers kaufen möchte? Das sollte man dann mal hinterfragen. Und man sollte immer so ein bisschen vorausschauend überlegen und planen. Das heißt, man sollte sich überlegen, wie ist meine eigene künftige finanzielle Lage? Und die sollte man dann möglichst nicht zu locker oder zu optimistisch einschätzen. Es kann immer mal passieren, dass man mal länger krank wird, dass man seinen Job vielleicht verliert. Nicht alles davon kann man wirklich immer voraussehen. Das ist natürlich klar. Manche Dinge passieren einem dann plötzlich und das konnte man nicht unbedingt vorher mitrechnen. Aber es gibt ja auch so gewisse Hinweise, dass es vielleicht mal problematisch werden könnte, wenn ich vielleicht schon gesundheitlich vorbelastet bin, wenn es in meinem Betrieb ohnehin schon ein bisschen kriselt oder ich sehr unzufrieden dort bin, dann sollte ich mir überlegen, wenn das alles so ein bisschen unsicher ist und da was kippen könnte, dass ich dann jetzt nicht noch das Geld für irgendeinen Mist raushaue. Also da möchte ich auch immer dran appellieren. Wir sind heutzutage in unserer Gesellschaft in allem immer so sensibel und nehmen auf alles so Rücksicht, aber ich möchte auch mal so ein bisschen wieder auf die Eigenverantwortung pochen. Man sollte sich in mancherlei Hinsicht auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und ein bisschen Verantwortung für das eigene Tun und Handeln übernehmen, dass man sich auch mal ein bisschen Gedanken zu dem macht, was man da eigentlich fabriziert. Und zur Not muss man heutzutage auch mal wieder lernen, ein bisschen zurückzustecken und nicht jedem Impuls dort nachzugeben. Wenn man das so ein bisschen in der Hinterhand hat, dann kann man sich auch ab und zu mal was Schönes gönnen. Mit Sinn und Verstand sollte dann da auch nichts schief gehen. So, alles schön und gut. In der Theorie klingt das ja immer alles ganz nett, was ich hier so euch die ganze Zeit nett erzähle und hier plaudere. Aber was ist, wenn ich leider schon mit dem Hals in der, ne, ihr wisst Bescheid, wo drin ich stecke, wie komme ich da wieder raus? Das ist nicht so einfach. Aber es gibt Möglichkeiten, sehr koordiniert und planvoll. Zum Beispiel eine Privatinsolvenz ist da so das Stichwort und da würde ich gerne jetzt nochmal genauer drüber sprechen, um einfach so die Perspektiven zu machen, liebe Leute, kein Weltuntergang, das kriegt man auch alles wieder in gute Bahnen gelenkt. Wenn man Schulden hat, dann gerät man ganz schön unter Druck. Neben dem Betrag, den man schuldet, fallen dann ja oft auch noch teure Zinsen oder Mahngebühren an. Und so gerät man leicht in eine Schuldenfalle hinein, macht weitere Schulden und es ist gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Und da rede ich ja erstmal nur von dem sachlichen Problem, wie man von den Schulden runterkommt. Die psychische Gesundheit, die kann darunter natürlich auch sehr leiden, weil man sich verdammt viele Sorgen macht und Existenzängste einfach hat. Man hat sich was aufgebaut und da droht dann alles, dass man alles verliert. Und auch das soziale Leben kann natürlich darunter leiden, weil man mit Freunden kaum noch etwas unternehmen kann, denn ich sag mal, die meisten Freizeitaktivitäten, die kosten Geld, das man dann natürlich nicht hat, wenn man verschuldet ist. Und dann wird es natürlich irgendwo schwierig und das ist dann nicht unbedingt ein sonderlich angenehmes und schönes Leben, das man da führt. Aber man hat eben die Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen, dass man dann auch ein Privatinsolvenzverfahren durchlaufen kann. Das dauert dann 3 Jahre und danach erhält man bei Erfüllung aller Auflagen eine sogenannte Restschuldbefreiung und dann kann man einen Neustart beginnen. So eine Privatinsolvenz, die läuft in 6 Schritten ab. Und man sollte, damit man da nichts falsch macht und das alles auch vernünftig läuft, immer mit einem Schuldnerberater das Ganze vollziehen, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ich will zu den 6 Schritten kurz was sagen, damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie funktioniert so eine private Insolvenz eigentlich. Der erste Schritt ist erstmal, dass man mit den Gläubigern über die Schulden verhandelt, ohne ein Gericht einzuschalten. Denn im besten Fall kann man sich schon außergerichtlich einigen und dann ist schon alles gut im besten Fall. In der Regel klappt das vielleicht da am Anfang noch nicht. Dann stellt man einen Insolvenzantrag und legt dem Gericht einen Schuldenbereinigungsplan vor. Den kann man dann gemeinsam mit dem Schuldnerberater erstellen. Der dritte Schritt ist dann, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Da hat man ein bisschen Bürokratie vor sich. Wir sind in Deutschland. Was erwartet man? Da füllt man einen 45-seitigen Antrag aus, legt ein Verzeichnis über sein Vermögen und eine Liste mit allen Gläubigern und Schulden an. Und dann wird ein Treuhänder bestimmt, der dein vorhandenes Vermögen dann versucht zu verwerten. Auch das, so viel Bürokratie wie das ist, deswegen hat man den Schuldnerberater, weil da alleine sich durchzukämpfen, ganz ehrlich, ich würde es mir nicht zutrauen. Danach beginnt im vierten Schritt die sogenannte Wohlverhaltensphase. Kann man sich vom Namen ja schon ableiten, Wohlverhalten, man soll sich also wohlverhalten. Das heißt, man tritt er dann für 3 Jahre den pfändbaren Teil des Einkommens an den Treuhänder ab und dir selber bleibt dann nur noch der Anteil zur Sicherung des Lebensunterhalts übrig. Also man kann dann sich ganz normal Essen kaufen und gerade so auf dem Existenzminimum, sage ich mal, leben. Das ist so ein bisschen so Jobcenter-Style, Bürgergeld-Style. Hat man nicht viel, aber man kommt mit Ach und Krach über die Runden. Und in diesen 3 Jahren darfst du natürlich dann auch keine neuen oder unangemessenen Schulden machen. Wenn du das doch tust, dann kann das Gericht natürlich die Restschuldbefreiung, auf die du ja hinarbeitest, versagen. Und dann hast du Pech gehabt und musst dann doch weiter, bis du alle Schulden getilgt hast, damit irgendwie leben und klarkommen. Deswegen ganz wichtig, diese Wohlverhaltensphase unbedingt einhalten und eine große Disziplin da an den Tag legen. Ganz wichtig. Der fünfte Schritt, der dann kommt, der ist optional. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal das Glück hat, dass man geerbt hat oder sonst in irgendeiner Form einen Geldgeber gefunden hat, dann kann man nochmal einen erneuten Einigungsversuch mit den Gläubigern unternehmen und damit die Insolvenz vorzeitig beenden. Denn oftmals in dem Schritt sind die Gläubiger dann schon mal eher bereit, sich auf sowas einzulassen, als ganz am Anfang, wenn du da noch keine Schritte unternommen hast. Falls das nicht klappen sollte oder du sagst, nee, ich habe auch das Glück nicht, dass ich irgendwie einen Geldgeber habe oder ganz toll irgendwas geerbt habe, dann ist es so, dass du diese 3 Jahre durchläufst mit der Wohlverhaltensphase und nach diesen 3 Jahren entscheidet dann das Gericht, ob du von deinen restlichen Schulden, egal wie hoch sie noch sind, befreit wirst. Wenn das Gericht dich von den Restschulden befreit, dann werden diese Daten auch nach 6 weiteren Monaten auch aus der Schufa-Liste gelöscht, was ja auch wichtig ist, dass man da nicht dann noch jahrelang ja, diesen Makel an der Backe kleben hat. Das ist so der Ablauf, also man sieht, man hat da einiges vor sich und es dürften 3 harte Jahre werden, gar keine Frage, aber es gibt diese Möglichkeit und ich fand diesen Punkt eben spannend, den ich jetzt gerade zum Schluss genannt habe, dass wenn dann das Gericht dieser Restschuldbefreiung zustimmt, dass es da völlig egal ist, wie hoch die Schulden noch sind. Da kommt man dann auf jeden Fall dann von runter. Ist definitiv eine Option. Macht euch da einfach mal schlau bei einer Schuldnerberatung in eurer Gegend. Es gibt übrigens auch, wenn ihr schon zufälligerweise beim Jobcenter gemeldet sein solltet und Bürgergeld bezieht, da gibt es übrigens dann auch immer eine Schuldnerberatung, die man euch dort kostenlos vermitteln kann. Sprecht einfach die Kollegen, euren Arbeitsvermittler da beim Jobcenter mal an. Der kann euch da weitergehende Infos zugeben. Ansonsten einfach mal so Schuldnerberatung in eurer Stadt googeln. Da werdet ihr auf jeden Fall Ergebnisse finden. Ist eine Option, um, sage ich mal, dieses Leiden zu verkürzen. Besser 3 Jahre so ein bisschen durch die Scheiße gehen, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, als wenn man da noch länger irgendwie mit seinen Schulden rumknapst und da sehr psychisch drunter leidet, kein schönes Leben hat und da noch wer weiß wie viele Jahre Probleme hat. Das dazu und das war jetzt auch schon im Fokus für diesen Monat. Herzlichsten Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb, wenn du mich unterstützen würdest. Ich bin ein kleiner Podcaster, der da das Feedback braucht und die Unterstützung. Das kannst du machen, indem du meine Sendung teilst und den Leuten weiterempfehlst. Also schick dir einfach mal den Link zur Sendung rum in den sozialen Netzwerken. Da findest du auch meine Seite bei Facebook, X, Mastodon, Insta, SSK Record heiße ich da. Oder du abonnierst den Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo immer du diesen Podcast hörst und bewertest die Sendung. Das wäre super lieb von dir. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten hatte ich es ja am Anfang der Sendung schon angesprochen. Weitergehende Infos zu dieser Sendung. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um Kommentare dazulassen. meine anderen Podcasts mal reinhören. Ich mache noch andere Dinge, ein Musikmagazin zum Beispiel, 5 Songs von. Spiele ich immer 5 Songs von einem Künstler, abseits des einen großen Hits, der sonst immer im Radio oder im Club gespielt wird, weil der noch andere gute Songs hatte, zu denen man damals gefeiert hat und die erfolgreich waren. Ein Laber-Podcast habe ich noch, ein bisschen lockere, leichtere Themen. Also da gibt es einiges zu entdecken. Kannst du alles auf meiner Webseite machen, klick dich da gerne mal rein. sskrecords.de oder eben ganz konkret zu dieser Sendung hier im Fokus, das wäre dann imfokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder zurück, dann habe ich ein neues Thema am Start, sei gespannt, worüber ich dann sprechen werde. Wenn du mal einen Vorschlag haben solltest, worüber sollte ich mal eine Sendung machen, schreib mir das auch gerne mal in info@sskrecords.de, greife ich dann gegebenenfalls gerne auf, bin ich mal gespannt, was du da für einen Vorschlag hast und ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Gute, komm gut durch die nächste Zeit, bleib stabil und Leute, seid lieb zueinander. Macht's gut, tschüss!
Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.